gut illustriert hat und uns schon ein bisschen mitgenommen hat in das Gewebe hinein, wo dort der Paulus sagt zu den Brüdern und Schwestern in Milet: Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Also auch da, es gibt auch eine klare Bindung, die wir haben, an das, was Gott sagt, an das, was der Geist sagt. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal im Leben so ein bisschen den Drang gehabt habt, in einem guten Sinn, irgendwo an einen bestimmten Ort zu gehen. Irgendetwas Bestimmtes einfach jetzt können zu erledigen. Wenn das so ist bei euch, was empfinden wir in so einem Moment? Oder was haben wir in so einem Moment empfunden? Der Paulus hat da vom Heiligen Geist so das «Ich muss dringend zurück auf Jerusalem-Gefühl» in sich hin. Klar, er hatte ja die Kollekte bei sich gehabt, wo er überall in Mazedonien und überall zusammengesammelt hat für die bedürftige Gemeinde dort in Jerusalem. Aber das alleine, glaube ich, kann es nicht gewesen sein. Klar hängst du nicht noch lange im Mittelmeerraum ab mit so viel Geld bei dir, aber es war noch etwas anderes gewesen. Der Paulus hat nicht gewusst, was vor ihm gelegen ist. Er hat keine Details kennt so weit, dass er hier gesehen werden kann. Aber er hat geahnt, dass es ein gefährlicher Weg ist. Ich frage mich, was also so in ihm abgegangen ist. Ich weiss nicht, ob ihr auch schon so Sachen, ein Wahnsinn von oder irgendetwas und nicht gewusst haben, hey, wie kommt das noch raus? Also ich habe so ein Schulzeitbeispiel, wo mir zu Sinn gekommen ist beim Schreiben. Ich war bei der dritten Klasse und da sind wir so nach der Schule, sind wir so eine fröhliche Schar unterdurch bei einem Schulzimmer von einem Lehrer, der im ersten Stock war und der war auch sehr streng bekannt an der Schulzeitnacht. Und wir sind so unterdurch und wir haben gelacht und gemacht und ich habe wahrscheinlich wieder am lautesten geschnurrt und gelacht. Auf jeden Fall geht plötzlich im ersten Stock ein das Fenster auf und dann schaut der Lehrer aber und schaut auf mich an und sagt, hey du, komm du mal da hoch. Und ich, okay, schwabbelige Knie und sowas. Bin dort die Stege aufgelaufen, so 2-3 Stege sind es schon gewesen. Und dann bin ich vor dieser Tiefluft-Halle vor dieser Tür gewesen und habe dran geklappt. Nachher tut er auf. Dann hat er einen Moment lang gar nicht gewusst, was jetzt läuft. Und ich so, hallo, ich bin jetzt da. Nein, so leichtfüßig habe ich es nicht gesagt. Und dann nachher hat er plötzlich sich erinnern, ah ja. Und dann ist so ein richtig schöner ZS gekommen, von wegen laut machen und Lärm und bla bla. Und dann bin ich damit noch weicher, ich nehme wieder die Stegen ab und froh gewesen. Habe ich aus dem Haus raus. Das, was der Paulus hier erlebt oder als Ahnung hat, ist natürlich 27 Ligen höher, als er da, wo ich erlebt habe. Ganz eine andere Liga, aber anscheinend hat es verschiedene prophetische Worte gehabt, die ihn auf die Gefahr hingewiesen haben. Er lässt sich aber von diesen bevorstehenden Schwierigkeiten nicht beunruhigen und übergibt das alles wirklich dem Herrn. Er ist bereit, sogar sein Leben zu geben, wenn wir es lesen, falls es nötig wird, im 21. Kapitel. Er ist so eng verbunden mit ihm, dass er einfach nichts anderes will, als den Weg zu Ende zu gehen, wo er für ihn parat hat, wie es auch kommt. Darum lässt er sich trotz all diesen unguten Vorzeichen nicht davon abhalten, auf Jerusalem zu reisen, weil er ja Jesus völlig vertraut. In diesem Vertrauen schaut er vielleicht sogar über das raus, was ihn dort erwartet. Weil wir wissen, er hat ja geschrieben, in den Römern einen Brief geschrieben, hey, hört, wenn ich dort in Jerusalem war, die Kollekten abgegeben habe, dann wollte ich zu euch und von dort aus wollte ich auf Spanien. Und ich finde es immer spannend, wenn wir in schwierigen Situationen, die wir haben, auch etwas haben, das grösser ist als das, wo wir gerade drinstehen und können darauf zuschauen. Und vor allem eben auf Jesus schauen in dem Sinne. Und ich weiss, wenn ich manchmal so durch schwierige Situationen gehe, dann vertröste ich mich manchmal bewusst auf den Himmel. Dann vertröste ich mich manchmal bewusst auf das, was nachher kommt. Eben auf die Erde 2.0, die er macht, und auf ein Leben, das ganz, ganz anders wird sein. Auf die Ewigkeit mit Gott. Und das gibt Kraft, gerade in solchen Momenten. Wenn wir es hier von verschiedenen prophetischen Worten haben, möchte ich jetzt das mit euch ein bisschen anschauen. Also ich bin da völlig nicht irgendwie Experte, ich stolpere noch ein bisschen in diesem Thema um, aber jedes Mal, wenn ich wieder auf etwas stoße, bin ich glücklich, dass das mich weiterbringt. In der Apostelgeschichte 21 treffen wir auf konkrete Beispiele von diesen prophetischen Reden oder Eindrücken. Wo sie da auf Milet kommen, wo sie da von Milet, irgendwo zu Milet, irgendwann auf ein Schiff steigen von dort aus, kommen sie schliesslich auf Tyrus und dann heisst es dort, wo in der Lukas schreibt, wir formten, Lukas ist dabei, wir suchten die Jünger auf, die in Tyrus wohnten und blieben eine Woche lang bei ihnen. Der Heilige Geist hatte ihnen gezeigt, welche Gefahren Paulus in Jerusalem drohten und sie warnten den Apostel eindringlich vor einer Weiterreise. Es hat also offenbar auch in Tyrus nicht besser mit den Nachrichten. Es hat dort auch Menschen gehabt, die bewegt worden sind vom Heiligen Geist auf die Gefahren hinzuweisen, die Paulus zu Jerusalem erwarten. So wie es eben an anderen Orten schon passiert ist. Und da kommen wir jetzt eben in einen Bereich, der auch heute noch ganz wichtig ist. Auch eben gerade, was innere Eindrücke angeht oder prophetische Worte. So wie ein Ausleger schreibt, scheint es, dass die eindrückliche Warnung nicht auf Jerusalem aufzugehen, wie wir es gerade gelesen haben, eine menschliche Interpretation war von dieser Prophezeiung, die der Heilige Geist über die Gefahr gemacht hat, die Paulus erwartet. Sonst wäre es eigentlich schwer nachvollziehbar, warum Paulus entgegen der Leitung vom Heiligen Geist doch auf Jerusalem hoch ist. Dort, wo ich als junger Christ meine ersten Schritte durfte machen, gerade auch in diesem Gebiet, haben wir so monatliche Treffen gehabt zum Beten unter der Woche. Und je nachdem hat der Herr Eindrücke geschenkt. Und wenn er die Eindrücke geschenkt hat oder ein Wort, dann ist, wenn ein Eindruck da war, ganz klein auch meistens eine Auslegung dazu da gewesen. Dann hat er ein Bild gesagt und hat gesagt, Gott sagt mir, es bedeutet das. Wenn dem aber keine Auslegung kam, hat die Person klar gesagt, hey, wir lernen es bei dem. Wir lernen es bei dem Bild. Gott zeigt vielleicht noch etwas, aber wir wollen es nicht verstandesmässig deuten. Und wenn dann jemand von sich aus noch ein bisschen das Ding ausfransen und eine Auslegung anhängen wollte, dann hat die Person oder eben eine Auslegung anhängen an etwas, was Gott gesagt hat, was relativ klar war. Wenn er dann das noch ein bisschen ausschmücken wollte, hat die andere Person gesagt, stopp, Gott hat es nicht so gesagt. Wir bleiben mit dem, was wir haben. Und das war für mich ganz eine wichtige Schule. Bleib mit dem, was da ist. Mit dem Klaren, mit der Klarheit, die du hast über einen Sachverhalt. Gib nicht noch deine 5 Rappen an dazu. Dort stellt sich dann natürlich auch die Frage, ja, hey, ist denn alles von Gott, von Menschen herausgelernt? Ich muss sagen, nein. Ist gar nicht wirklich immer möglich. Weil wir Menschen laufen immer die Gefahr, dass sich ein bisschen etwas von unserer Seele reinmischt. Aber ich merke im Leben, ausser, dass Gott mit dem schon zu Schlag kommt. Weil Stroh und Weizen, die scheiden sich dann irgendwo in Namen schon. Meine Frau und mir ist das immer wichtig gewesen. Manchmal redet der Herr ganz klar durch ein Wort zu uns, auch aus der Bibel. Oder durch ein klares Wort in unseren Geist. Manchmal sind die Worte wirklich ganz eindeutig, passen voll in die Situation. Manchmal redet er zu uns durch Eindrücke, meine Frau hat etwa die Auslegung. Manchmal spürst du auch innerlich irgendwo, was es könnte sein. Manchmal halt auch nicht, dann musst du es stehen lassen. Manchmal wird es später klar und wir dürfen auch den Herrn bitten, uns einfach die Deutung noch zu schenken, uns die Augen aufzutun und uns in die Deutung hineinzuführen. Dann passiert es manchmal, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, im Gebet, dass man für etwas bestimmt zum Weisheit bitten von Gott. Und dann kommen Eindrücke und Bibelverse, wo genau alles schön wie aufgereiht das Gleiche in die gleiche Richtung gehen. Das finde ich immer sehr ermutigend. Und darum ist es wichtig, solche Eindrücke immer eben unter der Einhaltung von diesen Grundregeln ein bisschen zu teilen. behalte deine zwei Cent, die du noch hättest für dich und lass einfach stehen, was ist. Oder wenn wir für jemanden beten und einen Eindruck haben, ist es wichtig, die Person zu fragen, hey, kannst du mit dem etwas anfangen? Ich habe einen Eindruck gehabt, das und das. Wenn das die Person nicht kann, ist vielleicht spannend, wenn es dann noch symbolisch, wo uns gezeigt worden ist, dass wir die Bibel beiziehen. Bei Symbol, bei Eindruck oder bei Träumen ist es nämlich so, dass das Gesetz von der ersten Erwähnung in Geltung kommt. Das Gesetz von der ersten Erwähnung in der Bibel. Also die Stelle, wo so ein Bild, wie man es gerade hatte, das erste Mal erwähnt wird. Dort, wo das Symbol das erste Mal erwähnt wird in der Bibel und in dem Umfeld, wo es erwähnt wird, das definiert die Bedeutung. Und bei dem bleibt es dann eigentlich durch die ganze Bibel, durch die Symbolwechsel nicht mehr gross. Spannend sind dann auch Parallelstellen zu lesen zu etwas wie dem. Das erweitert meistens noch das Deutungsumfeld. Ich habe kürzlich von einer Stadt auf einem Berg geträumt und in dem Traum war noch viel mehr als das, aber die Zeit reicht jetzt heute nicht, für das alles im Detail euch zu teilen. Aber wie aus dem Traum heraus verwacht, habe das Wichtigste aufgeschrieben und bin wieder eingeschlafen. Das ist ja gut, wenn ihr träumt. Ich schlafe meistens ein, wenn ich nicht allzu müde bin, sage ich, Herr, reinige du bitte mein Inneres, fülle es mit deiner Gegenwart und lass mich ein guter Empfänger sein von dem, was du sagen willst. Und Gott redet in Symbolsprache meistens in den Träumen. Und manchmal bin ich in einem Traum und dann verwache ich und dann habe ich immer irgendwo ein Notizding und dann nachher schreibe ich irgendwelche Hieroglyphen auf und hoffe, dass ich es am Morgen noch lesen kann. Und dort ist mir auch so gegangen, ist das Wichtigste aufgeschrieben. Und in diesem Traum habe ich geträumt von einer Stadt auf einem Berg. Und als ich dann am Morgen aufgestanden bin, ist mir zu hinkommen, Stadt auf einem Berg, das ist Matthäus 5, das geht um Licht in der Welt. Es ist ein Symbol für uns als Menschen. Und der Traum hat mich ermutigt, Jesus ist ja das Licht der Welt, das Licht der Nationen, wie es in der Jesaja-Stelle in diesen Zwonen dann auch heisst. Und er ist der, der uns jetzt zum Licht macht. Weil er in uns lebt und immer wieder uns selber neu empfachen dazu, dass wir leichter sein können. Je nachdem gibt es auch Sachen, die Gott aus unserem eigenen Repertoire an Symbol, an Bildsprachen, die wir in unserem Leben, die uns bekannt sind, nutzt. Und dann gibt es wirklich gute Literatur, wo ich etwa 2-3 Bücher darüber habe, und einfach auch Deutungsvorschläge enthalten für Eindrücke und Träume, wenn man irgendwie denkt, das ist jetzt schräg, ich habe von einem Flugzeug geträumt, wo mir auch schon passiert ist, oder von einem Schiff. Ich bin da zwar eben wirklich, wenn ich sage, noch ganz zaghaft dran und ich will mich nicht behaften auf all das, was ich schon geträumt habe. Manchmal muss ich es auch selber einfach stehen. Aber es ist für mich spannend, mit Gott in dieser Richtung unterwegs zu sein. Junge Menschen haben Visionen und Alte haben Träume. Ich glaube, ich gehöre jetzt auch zu denen, die Träume haben. Meine Frage an euch ist, wie geht es uns mit so Träumen? Wie geht es uns, wenn wir beim Beten ein Bild, einen Eindruck haben? Wie können wir zu Schlag mit dem? Wie gehen wir um mit einem Wort, das einfach plötzlich in unser Gedächtnis kommt, der Bibelvers? Oder auch einfach ein Wort. Gang die und die Person besuchen oder was auch immer. Weil der Heilige Geist redet. Wie geht es uns mit dem? Was machen wir mit dem? Da beim Paulus reisen sie weiter und kommen dann auf Caesarea, das Haus von Philippus. Das ist der von diesen 7 Diakonen, wo auch der Kämmerer aus Äthiopien zu Jesus geführt hat. Und die 4 Töchter, die sind unverheiratet, wie es da heisst. Und denen hat Gott Gabe gegeben, prophetisch zu reden. Und dann heißt es, wir blieben einige Tage dort und während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus zu uns. Er stellte sich in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Füße und die Hände und erklärte, der Heilige Geist sagt Folgendes, genau so wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und an die Menschen fremder Völker ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten sowohl wir Mitreisenden als auch die einheimischen Geschwister Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Also schon wieder die gleiche Regung. Der Prophet kommt eigentlich in der Art von den alttestamentlichen Propheten daher, macht eine symbolische Handlung, um die zu illustrieren, die Botschaft, und sagt, auch was in Paulus passiert in Jerusalem. Das prophetische Wort vom Agabus war wirklich vom Heiligen Geist. Aber eben die Worte, hey, nein, komm, geh ja nicht auf Jerusalem, wie kannst du nur? Das ist wahrscheinlich eben ein bisschen menschliche Angst und Besorgnis. Weil eben, wie gesagt, Paulus hat dem Geist widersprochen, da, und er so gespürt hat und überall gesagt hat, er hat ihm widersprochen, er wäre ungehorsam gewesen, wenn er dann gleich auf Jerusalem wäre gegangen, auf all diese Warnungen hin. Die Warnung vom Heiligen Geist an Paulus dient dazu, ihn vorzubereiten, nicht um ihn zu stoppen. Da ist es also auch wichtig, dass wir bleiben bei dem, was wir haben. Dass wir bleiben bei dem, was gesagt ist und nicht darüber hinaus. Für diesen Teil ist es noch spannend zu erwähnen, dass in Philippus seine vier Töchter keine Botschaft hatten vom Geist. Also heisst es auch andererseits, dass der Heilige Geist auswählt, wenn man welche Botschaft anvertraut. Und dazu kommt, dass der Herr uns, wenn er uns Eindrücke schenkt, prophetische Worte oder auch Träume, immer Sachen schenkt, die mit dem Bereich übereinstimmen, wo wir einen Einfluss haben. Also es ist jetzt wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich, dass ich eine Botschaft im Traum überkomme für irgendeinen der Bundesräte, weil das nicht mein direkter Einflussbereich ist. Aber vielleicht komme ich im Traum über für eins von uns. Das könnte durchaus möglich sein. Es kann also sein, dass wir für unsere Freunde einen Traum überkommen, die Menschen, die uns nachstehen, für unsere Familie, vielleicht sogar für unser Dorf oder hier fürs Chor. Aber nicht irgendwie vielleicht gerade global oder es wäre wirklich eine besondere Berufung, die wir haben. Und ich muss sagen, wenn ich auf eine Botschaft bekomme, so direkt in einem Gebet dann für einen von meinen Söhnen, und ich mit dem gerade zusammen bin, dann ist das für mich das Größte. Darum eine andere Frage, in welchem Einflussbereich und in was für Situationen kommen mir prophetische Eindrücke, Worte oder auch Bibelfersen über für Menschen? Für was für Umgebungen kommen mir Eindrücke über? Und was machen wir damit? Was für Träume gibt uns der Herr in der Nacht? Jetzt, als wir das ein bisschen angeschaut haben, das ist mir wichtig, dass wir den Hintergrund ein bisschen beleuchten können. Jetzt, als wir das angeschaut haben, möchte ich ein paar Gedanken teilen, was hat denn das jetzt eben zu tun mit für unseren Glauben an Jesus Christus zu leiden? Gebunden zu sein, je nachdem auch, irgendwo in einem Burgverlies. So wie es der Paulus sagt, ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Der Auslöser ist in diesen Kapitel 21 bis 26 drin enthalten. Und ich lade euch ganz herzlich ein, die Kapitel zu lesen. Ich habe die gelesen beim Vorbereiten. Und ich habe einfach die Panoramasicht gebraucht, um das irgendwo einordnen zu können. Es ist immer schade, wenn ich nur irgendwie ein Stückwerk irgendwie nehme und aus dem heraus versuche, einen Sinn zu ziehen. Der Paulus erzählt, und er zurückkommt auf Jerusalem mit all dem Geld, was Jesus unter den nicht-jüdischen Völkern da hat. Und alle haben wirklich Freude. Und dann erzählen die aber in Paulus so, hey du, da gibt es ein paar, die behaupten, du lehrst die Juden außerhalb von Israel, dass sie nicht mehr nach der Vorschrift vom Gesetz leben sollen und dass sie ihre Söhne auch nicht mehr beschneiden sollen. Dann sagen sie ihm, lass mir machen einen Vorschlag zu deinem Schutz. Um denen, die gemerkt haben, dass er zu Jerusalem ist, das Gegenteil zu beweisen, soll er vier Männer behilflich sein, die ein Gelübde abgelegt haben. Und er soll mit ihnen zusammen die vorgeschriebenen Reinigungsbäder nehmen und alle Kosten dafür übernehmen, dass sie die Weihezeit können abschliessen, so wie es verordnet ist, mit dem Opfer, das man gibt, und sich auch die Haare abschneiden lassen. Und dann heisst es, dann werden alle sehen, dass von dem, was ihnen über dich erzählt wurde, kein Wort wahr ist. Und dass auch du in Übereinstimmung mit dem Gesetz lebst und seine Vorschriften befolgst. Das gilt für die Juden, für die Heiden gilt, was Apostelgeschichte 15 sagt. Kein Blut. Keine unreinen Sachen. Einfach das vermeiden, die Grundregeln dort, die drin sind, dass sie mit den jüdischen Christen zusammen in der Gemeinde auch einen Abendmahl feiern können. Der Paulus ist einverstanden mit dem Vorschlag, aber eben manchmal versagt auch das Beste. Es ist ein Unwort auf ein langsam Schutzkonzept. Fast am Ende von diesen 7 Tagen, wo die Reinigungszeit von diesen Männern dauert, wird der Paulus von Juden aus der Provinz Asien im Tempel gesehen. Die Provinz Asien, das ist das Gebiet, wo er gewirkt hat. Ephesus gehört auch dazu in der letzten Zeit. Sie wiegelten die Menge gegen ihn auf, packten ihn und schrien: Männer von Israel, helft uns! Das ist er, jener Aufrührer, der mit seiner Lehre überall in der Welt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen den Tempel hetzt. Jetzt hat er sogar noch Nichtjuden in den Tempel mitgenommen und diesen heiligen Ort entweiht. Sie hatten nämlich Trophimus aus Ephesus zusammen mit Paulus in der Stadt gesehen. Und da kommt so voll Gerüchteküche anbrodeln. Und daraus geschlossen, Paulus sei mit ihm in den Tempel gegangen. Eben, das ist natürlich eine wilde Behauptung. Und es war gar nicht möglich in der Zeit, in der mehr weder im Vorhof von der Heiden zu gehen im Tempel, weil es hat nämlich die berühmte Tempelpolizei gegeben. Und wenn die eine Waffe hatten, hätten sie auch geschossen, zuerst nachher Fragen gestellt. Weil die Römer haben sie ermächtigt dazu, Menschen umzubringen, die die Schranken haben wollen, bewusst überschreiten. Die haben die Ermächtigung gegeben, dass sie die Juden in Ruhe lassen mit ihren Zeugen. Aber mit dem allem, was da jetzt passiert, ist eingetroffen, was an Warnungen an den Herren gedreht worden ist, überall dort, wo er durch ist, unter der Führung vom Heiligen Geist, wo wir Menschen geredet haben. Und jetzt fährt in dem Moment eine 2-jährige Zeit an von der Verhör und von der Gefangenschaft, wo schliesslich dann mit Apostelgeschichte 27 in die Überführung von Paulus auf Rom endet. Der König Agrippa, der Tont, der hat dann gesagt, in Caesarea, er hat sich auf den Kaiser berufen, zum Kaiser selber gehen. Also, der Paulus wollte auf Rom, er hat vielleicht weniger eine Touristenklasse reisen, weil er Gefangenenklasse, aber auf Rom ist er auf jeden Fall. Im Herr, seine Wege sind halt eben wirklich wunderbar und höher, als wir denken können. Eine Rückfrage an uns. Was für Situationen bringen uns manchmal in Schwierigkeiten als Gläubige? Was für Situationen, wo wir vielleicht gerade im Moment drin sind oder schon drin gewesen sind, tragen dazu bei, dass wir leiden? Was erleben wir in solchen Situationen? Was stärkt uns? Und was ist heute dadurch anders? Ich fände es wertvoll, einen Moment darüber auszutauschen und füreinander vielleicht zu beten. Dort, wo wir gerade in einer Situation sind, auch einfach allgemein, wo ich es herausfordert. Wir dürfen sicher auch an Bruno Manger denken, der in der Rekonvaleszenz ist nach dem Eingriff im Spital Zarau. Und er darf ganz sicher einfach wissen, dass wir hinter ihm stehen und von dieser Kraft genährt werden, die Gott ihm geben kann. Ich weiß nicht, ob wir es realisieren können, aber also die so ein bisschen zueinander gehören, die so ein bisschen aus der gleichen Familie und so sind, am besten machen wir es so, wenn die einen, die so ein bisschen sind, einfach so ein bisschen die Köpfe zusammenstecken können und sonst so ein bisschen den Stuhl auseinanderrücken. Ich möchte einfach, dass wir bei 5 Minuten einfach Zeit nehmen können. Vielleicht etwas austauschen. Vielleicht gibt es gerade etwas, wo wir so gerade ein bisschen drin sind, wo wir einfach Gebet verleiden können, wo wir wirklich in einer welchen Form auch immer einfach eine Leidenszeit erleben. Ja,